anderen neuen Folge von The Real Word.
Achtung, Achtung, Achtung. Wir haben heute, wie seit Monaten, vor Monaten mal angekündigt, tatsächlich einen Gast.
Sogar zwei Gäste. Genau, es ist sehr aufregend für uns. Wir sprechen heute mit dem Autor Sven Stricker.
Ja.
Und, Julia?
Und dem Schauspieler Bjarne Mädel. Was haben die beiden jetzt miteinander zu tun, Nicola?
Also Bjarne Mädel kennt ihr vielleicht aus Stromberg, Tatortreiniger und dem Film 28 Wochen, den ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und Sven Stricker ist Autor, der gerne über Männerthemen schreibt, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Und er hat auch wieder ein neues Buch geschrieben, das heißt Mensch Rüdiger. Und in dem geht es jetzt mal ganz kurz gefasst um zwei Männer in ihren 40ern, die Probleme haben, sich auf einer Brücke treffen, von der sie sich stürzen wollen.
Ja, also sie haben schon richtige Depressionen, nicht nur Probleme.
Ja, genau. Und dann geht es darum, wie die beiden miteinander und auch nicht miteinander dann doch noch weiterleben.
Also sie geben dem ganzen Vorhaben Suizid nochmal so ein bisschen Aufschub,
ja,
und vereinbaren, dass sie jetzt doch nochmal ein paar Tage lang gucken, ob das Leben nicht doch lebenswert ist, weil sie es eben so krass finden, dass sie beide auf dieser Brücke zur gleichen Zeit stehen und irgendwie kommt es dann eben nicht dazu, dass sie sich erst unterstürzen.
Und ist natürlich auch ein krasser Zufall.
Erleben dann in diesen paar Tagen, in denen sie das Leben nochmal auskosten wollen, doch allerhand Geschichten und darüber sprechen wir mit den beiden.
Genau, die sind nämlich in Berlin, um aus dem Buch vorzulesen, um miteinander zu sprechen über Männer, über Midlife-Krisen, auch über Depressionen.
Und auch über das Thema, warum es Männer immer so schwer haben irgendwie anscheinend im Leben und genau, so viel lamentieren und so viel leiden müssen.
Und darüber ein ganzes Buch schreibt.
Genau, das außerdem noch 400 Seiten hat.
Genau, und bevor sie das jetzt auf der Bühne tun, haben wir die beiden hier bei uns am Mikrofon und wir sprechen jetzt erst nochmal über Männer und Frauen, also auch gerne. Wir wollen auch ein bisschen auf die Frauen und Lebenskrisen.
Denn Frauen haben auch Lebenskrisen und leiden auch.
Frauen haben viel mehr Recht auf Lebenskrisen als Männer. Aber ja, all das, genau, das besprechen wir jetzt.
Los geht's.
Und da sind wir jetzt auch. Ihr dürft euch nicht wundern, dass es hier ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt. Wir sitzen nämlich mit Sven Stricker und Bjarne Mädel in Berlin in Prenzlauer Berg in einem Café, weil wir sehr cool sind.
Genau. Und manchmal fährt auch die U-Bahn vorbei oder ein Feuerwehrauto, aber
genau,
das kriegen wir schon hin.
Aber sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns.
Vielen Dank. Ja, freuen uns auch.
Ich glaube, ein Handy piept.
Das ist Berlin.
Unfassbar.
Das ist Berlin.
Genau. Müssen wir die jetzt alle auf Flugmodus stellen?
Man hörte gerade dieses Summen. Ja, genau.
Das meinst du also nicht.
Okay.
Ist das hier, möchte ich, dass das hier festgehalten wird.
Das war bestimmt wieder meins. Bin ja immer schuld.
Also, im Buch geht es ja viel darum, was ein Leben lebenswert macht, warum man weitermachen soll, auch wenn alles gerade so ein bisschen blöd ist.
Hm.
Es werden sechs Kategorien festgelegt.
Hm.
Die sozusagen im Leben erfüllt sein müssen, die, mit denen man ganz gut dastehen muss, damit man glücklich werden kann. Die Kategorien sind, ich lese mal kurz vor, Liebe, Ziele, Freude, Empathie, Vergebung und Risiko. Wenn ihr beide jetzt so eure Leben anschaut, gibt es da ein Feld, in dem ihr euch vielleicht gerade nicht so gut fühlt oder sind alle sechs Punkte perfekt abgedeckt?
Da fehlt der Punkt Gesundheit, oder?
Ja. Also uns hat es beide sehr erwischt. Bei mir hört man es leider auch.
Ja, also wenn wir hier so ein bisschen nasal durch die Leitung kommen, ist das jetzt nicht so wahnsinnig verblüffend.
Der Punkt Widerstandskraft steht da gar nicht.
Der ist, habe ich vergessen.
Ja.
Den habe ich vergessen.
Immunsystem,
genau.
Ich glaube, das Entscheidende, wenn ich das mal sagen darf, zu dieser Liste, die also, ich bin sehr froh, dass du die nicht abgefragt hast, weil ich hätte sie jetzt auswendig gar nicht mehr hingekriegt, aber das Entscheidende zu dieser Liste ist eigentlich, dass die im weiteren Verlauf des Romans immer weniger eine Rolle spielt. Sie haben am Anfang haben sie versucht, sich über eine solche Liste, über so Stichworte Anhaltspunkte zu geben, nach denen man agieren und leben kann und was aufrichten kann. Und je länger das Buch dauert, desto mehr wird eigentlich, glaube ich, klar, dass das in keiner Weise eine Rolle spielt. Und dass das Leben eben nicht dann lebenswert wird, wenn man eine Liste abarbeitet und wenn man denkt, ach guck mal, ich muss ja heute noch irgendjemandem vergeben oder einem Menschen vergeben, um überhaupt meine emotionalen Ziele zu erreichen, sondern dass das Leben als solches der Grund sein muss, zu leben in all seinen Facetten und nicht in solchen Teilaspekten.
Aber weshalb ich diese 6 Punkte ganz interessant fand, es gibt ja durchaus so immer wieder so diese Säulentheorien, auf wie vielen Säulen ein Leben stehen muss und welche wegbrechen können, damit es trotzdem noch stabil ist. Oder dass Leute sagen, von 3 Sachen, Job, Beruf, Privatleben, Job und
Beziehung, ja.
Was ist das dritte? Wohnung, genau. Von diesen 3 Dingen müssen mindestens 2 gut sein, dann kann 1 auch scheiße sein. Seht ihr das auch irgendwie so, dass man da Wertungen vornehmen kann?
Ja, Björn, jetzt sag du
mal. Was war das? Also wenn Beruf und Wohnung gut ist, kann die Beziehung schlecht sein?
Ja, zum Beispiel.
Dann wohnt man wenigstens schön.
Ich glaube, das sieht man in dem Moment nicht so, oder?
Ich glaube, es ist auch immer total abhängig davon, in was für eine Phase des Lebens man sich gerade befindet. Es gibt, glaube ich, Phasen, wo man das Berufliche nach vorne stellt und das wahnsinnig wichtig findet, irgendwie da voranzukommen. Und dann merkt man irgendwann, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man sich vielleicht mehr auf das Private konzentrieren sollte. Mhm.
Ich glaube, ich würde mal, um meine These in den Raum zu stellen, sagen, ich halte diese Säulentheorie für Quatsch.
Ja?
Würde ich jetzt einfach mal undifferenziert hier in den Raum werfen. Mhm. Weil ich glaube, dass das noch so sehr an bestimmten Punkten, wie meinetwegen Wohnung oder Liebschaft gelungen sein kann, wenn es einen bestimmten Punkt in deinem Leben gibt, der dich grundsätzlich unzufrieden macht und von dem du glaubst, dass er dein Leben an und für sich total behindert oder du hast eine falsche Entscheidung getroffen vor 40 Jahren und leidest unter der noch immer, weil die dich auf einen falschen Weg gebracht hat, ist völlig unerheblich, ob du dann alle anderen Punkte deines Lebens zur Zufriedenheit gebracht hast. Sonst hätten wir ja nur reiche, glückliche Leute um uns herum, von denen die reich sind. Aber auch die werden genug Punkte in ihrem Leben finden, wo sie dann sagen, ja, aber leider ist mein Leben trotzdem verpfuscht. Das ist, glaube ich, was völlig Individuelles und was nichts mit solchen Punkten zu tun hat. Widersprich mir gerne.
Ja, nee, ich wollte sagen, du schreibst das ja auch im Buch. Ich habe einen Stift in der Hand, ihr seht das nicht. Tristesse ist Kopfsache, was ja so impliziert, dass man alles selber in der Hand hat, wie man die Dinge sieht und wie glücklich man sich fühlt mit den Dingen, die man hat und wie sehr man es schafft, für die dankbar zu sein. Aber ich finde das ganz, also wie schafft man das denn immer, sich bewusst zu machen, mir geht's ja gut und ich sollte dankbar sein.
Ich glaube, das sind 2 verschiedene Dinge.
Ja?
Ich glaube, dass dieses mir geht's ja gut ist eine so vielschichtige und subjektive Angelegenheit, die ist sehr schwer zu bewerten.
Mhm.
Ich glaube aber, der Punkt mit dem, was man hat und mit dem, was man auch erleben darf und was man auch vielleicht an gar nicht so tollen, großartigen Dingen im Leben schon erreicht hat, das als genügend zu empfinden, das hat man relativ selber in der Hand, so eine Grundzufriedenheit zu gelangen mit dem, wer man ist und was man hat, statt immer nur zu streben nach irgendwelchen Verbesserungen, nach Dingen, nach Optimierungen. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo du permanent nach Selbstoptimierung befragt und dazu animiert wirst, dich immer weiter selbst zu optimieren, immer besser zu werden. Du musst ganz toll sein in allen Bereichen. Wenn man das abstellen kann, wenn man einfach mit sich auch mal zufrieden ist und mit dem, wer man ist und was man hat, hat man unendlich viel gewonnen, vor allen Dingen Entspannung. Und das ist natürlich schwer und es ist eine leicht hingeredete Theorie. Aber ich glaube, dass das ein Ziel dazu ist, ein zufriedenerer, glücklicher, ein Weg dahin ist, ein zufriedenerer, glücklicherer Mensch zu sein.
Aber woher kommen denn dann immer diese Krisen? Also wieso geht es den Leuten so schlecht, wenn sie doch eigentlich alles haben? So wie jetzt zum Beispiel, wird ja auch bei Rüdiger, der eine Hauptfigur thematisiert, hat eigentlich eine Familie. Gut, die Frau betrügt ihn, ist jetzt nicht so gut, aber also er hat eine Familie, er hat die netten Kinder, er hat einen Job, den er eigentlich so ganz okay findet. Warum geht es den Menschen immer so schlecht?
Ich glaube, das liegt oft im Vergleich, also im Vergleich zu anderen. Und das ist ja etwas, was wir permanent machen. Wir bewerten und wir vergleichen. Vergleichen uns zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, wir gucken, wie leben die, was machen die alles. Und jetzt habe ich mir doch gerade einen Audi gekauft, warum hat der im Januar? Ja, und das sind alles so, das ist natürlich oberflächlich und äußerlich, aber diese Skala, in der wir natürlich auch leben, dass man sich permanent abgleichen muss mit anderen Leuten und seinen eigenen ehemals formulierten Zielen, als ich damals in der Schule war und Abitur gemacht habe, da wollte ich ja mal Arzt werden, jetzt bin ich Tierpfleger, scheiße. Also das ist natürlich auch etwas, was einen permanent in die Not bringt, sich selbst abzuwerten unter Umständen. Das wäre so toll. Das Ziel des Buches ist auch so ein bisschen, 2 Leute am Ende zu präsentieren, die diesem Bewertungswahn entfliehen und Hauptsache mit dem irgendwann lernen, zufrieden zu sein, wer und was sie sind. Und sei es wie bei Tom, der zweiten Hauptfigur, die habt ihr ja, glaube ich, schon dann erklärt, dass man sagt, ich bin zwar jetzt nur der Kassierer bei Edeka, aber was heißt hier eigentlich nur? Und ich schreibe vielleicht irgendwann dieses zweite Buch, aber ich habe ja was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Leben und das ist in Ordnung, allein, dass ich das Leben habe, ist gut.
Aber wir sind darin oft ganz schlecht. Wir sitzen oft im Büro und dann gucken wir auf Instagram und dann sagen wir, oh Mann, die waren jetzt da und da und da und warum sind wir da und da nicht eingeladen? Die laden jetzt nur noch die Blogger ein und gar nicht mehr richtige Journalisten und so. Das ist so eine Falle, in die man so leicht dauernd in diversen Alltagssituationen
andauernd
tappt.
Ja, absolut. Ja, ich meine, ich kenne das auch. Ich habe jetzt meinen dritten Roman veröffentlicht, das war mein Jugendtraum. Hm. Ich könnte mich also eigentlich auch mal hinsetzen und könnte sagen, auch an sich ja ganz gut, jetzt schon mal 3 Romane. Ich meine, gut, ich bin 47, das ist jetzt nicht gerade früh, aber trotzdem, ich könnte mich ja freuen. Stattdessen sitze ich viel zu oft da und denke, boah, der hat schon 10 Romane geschrieben. Und wieso hat der eigentlich einen Bestseller geschrieben? Und was ist eigentlich so unfair? Das ist ja mal Quatsch. Man könnte ja auch einfach zufrieden sein mit dem, was man schon hat.
Wie ist das bei dir?
Ich habe mir gerade überlegt, warum man sich immer mit dem abgleicht, was man nicht hat, was irgendwie erstrebenswert ist. Man kann sich ja auch abgleichen mit Leuten, die nichts zu essen haben, die verhungern und die Kinder haben, ja, die sterben. Und dann dafür geht es einem echt gut. Also man vergleicht ja immer nur mit dem, wieso habe ich jetzt nicht das tollere oder das 10. Buch. Aber es gibt auch Leute, die ihr Leben lang gerne ein Buch schreiben wollen und das nicht hinkriegen. Ja. Und du hast schon 3. Also insofern.
Ja, oder die keinen Verlag finden oder die ganz andere, also die auch, das ist ja auch alles nur ein total banales Beispiel, genau, du hast vollkommen recht. Ja, und trotzdem findet der, das ist in unserem Kopf so. Dann vergleichst du dich halt 5 Minuten mit demjenigen, der nichts zu essen hat und der dessen Kinder sterben und dann hält das aber auch nicht vor. Dann sagt man sich 5 Minuten lang, mein Gott, mir geht's ja eigentlich wirklich gut. Und dann sieht man den nächsten Nachbar da rumlaufen, dem es eigentlich leider besser geht und schon geht das wieder in der normalen Werteskala los. Wo sind wir leider gestrickt,
glaube ich. Das ist tatsächlich in Anne Franks Tagebuch. Da ist sie ja immer, da geht es ihr nicht gut, weil sie sich vergleicht mit Leuten, die draußen rumlaufen dürfen. Und dann sagt ihre Mutter ihr das. Sei doch froh, dass wir hier sein dürfen. Und anderen geht es sehr, sehr viel schlechter. Und für sie funktioniert das aber nicht. Sie sagt dann geht es ihr auch ganz schlecht, wenn sie denkt, wem es noch schlechter geht. Mhm.
Wahrscheinlich
sehr. Um jetzt nochmal so ein Thema hier einzubringen. Gut. Also jetzt habe ich den Kunden zerstört.
Ich mag jetzt auch nicht mehr. Das war so schön vorher, dieses Gequatsche auf.
Aber denkt ihr nicht, das liegt auch manchmal so ein bisschen daran, dass sich jeder auch bemüßigt fühlt zu sagen, mir geht's schlecht. Also man hat ja so wenige Hemmungen in unserer Gesellschaft eigentlich, seine Probleme zu thematisieren und irgendwie öffentlich zu machen, womit man gerade hadert, warum man jetzt gerade irgendwie einen Detox braucht oder sowas. Dass vielleicht auch dadurch diese Grundunzufriedenheitsstimmung so ein bisschen befördert wird. Weiß ich nicht, ist eine sehr abstrakte Theorie, aber fiel mir jetzt gerade so ein.
Ja, ich frage mich, woher das kommt, weil uns geht es echt gut, ne? Also ja. Das weiß ich auch nicht, woher diese Haltung kommt, die jetzt auch zu den Wahlergebnissen geführt haben, dass alle denken, uns geht es so wahnsinnig schlecht.
Ja.
Es ist einfach. Ich bin, muss ich dazu sagen, gerade wahnsinnig krank und beneide jeden, der gerade gesund ist. Also ich könnte aber auch drüber nachdenken, dass es mir mit Zahnschmerzen noch schlechter gehen würde. Also ich bin gerade auch in der Falle, dass ich mich mit dem vergleiche, was besser für mich wäre. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Sven kann das
aber das, nee, das war super. Das war eine Antwort, die war sehr politisch. Ja. Das war so einfach so. Ist mir eigentlich einfach egal, was so gefragt wurde. Ne? Ich sage einfach mal, was ich denke. Das gefällt mir schon.
Sag einfach mal was zum Wahl.
Ist auch in Ordnung im Podcast.
Ja, oder? Das ist doch, glaube ich, der von Leben noch Podcast auch, dass jeder so ein bisschen vor sich hinredet, ja, oder nicht?
Nein, aber diese Stimmung, diese Haltung von uns geht so schlecht oder so. Also das ist ja wirklich, das ist ja nicht die Realität. Das sind ja nicht die Fakten.
Ja.
Wenn muss jetzt wieder politisch werden, aber wenn in Mecklenburg irgendwie 3,7% Ausländeranteil ist und die Leute reden von Überfremdung, dann stimmt das einfach faktisch nicht, dass da zu viele Ausländer leben. Ja. Aber die haben das Gefühl, dass sie, keine Ahnung, dass sie nicht mehr unter sich sind oder keine Ahnung, warum die so wählen, was sie gewählt haben. Aber das stimmt nicht mit der Realität überein. Und so ist es, glaube ich, auch. Wenn wir alle Moser nicht schlecht uns geht, dann sollten wir einfach mal 3 Monate nach Mali ziehen. Und dann würden wir nicht mehr meckern. Insofern versuche ich persönlich, mir das immer wieder zu sagen, wenn ich nörgel, das ist echt, dass ich das ganz schnell relativieren muss und einfach mal an Ecken gucken, wo es Leuten schlecht geht. Brauchst ja nur Nachrichten zu gucken und zu sehen, wenn du jetzt auf einer Karibikinsel leben würdest, wo man immer denkt, oh, die haben es gut, die haben da schönes Wetter und surfen da alle, dass die gerade alle Land unter haben und ihre Häuser weggeschwemmt wurden und die gar nichts mehr haben. Und dann denke ich immer, okay, ich sollte mich zurückhalten mit meinem Nörgeln.
Und trotzdem ist es natürlich so, wenn jetzt, also in diesem Podcast zum Beispiel, wenn das jetzt ein Hartz-IV-Empfänger hört, der dann wiederum gucken muss, wie er sein Geld irgendwie für den Monat zusammenhält, dann sagt er natürlich zu Recht zu uns, ihr habt gut reden.
Ja,
ihr sitzt hier am Prenzlauer Berg in so einem Café und macht hier einen auf uns geht's doch so gut. Das ist halt auch eine wahnsinnig individuelle Angelegenheit. Ich glaube, da wo es um existenzielle Dinge geht, um wirklich, wie bezahle ich den Zahnarzt, wie bezahle ich meine nächsten Rechnungen, hat jeder einen totalen Grund und auch das Recht dazu zu meckern. Wenn es sich wirklich um Luxusprobleme drehte, die viele von uns hier haben, so wie, warum war ich nicht auf den Malediven, der andere aber schon, Mensch, ich war nur an der Ostsee, das ist ein solches Luxusproblem, wo ich dann denke, echt Klappe halten und zufrieden sein und dankbar sein. Dann gibt es natürlich Abstufungen.
Ich habe noch mal eine ganz konkrete Frage zum Thema Männer. Wenn wir schon mal mit Frauen sprechen.
Das kommt so selten vor.
Wir haben eine sehr weibliche Redaktion, aber manchmal in den Konferenzen kommen wir in Kontakt mit Männern. Woran erkennen wir...
Entschuldigung.
Woran erkennen
wir... Da werden dann auch unsere Outfits kommentiert und so.
Von den Männern?
Von den Männern.
Furchtbares Geschlecht.
Worin erkennen wir, dass ein Mann in der Krise ist?
Durch seine Existenz? Nein. Sag du?
Indem man sich ein neues Auto kauft, neue Klamotten, neue Schuhe.
Ich habe das Gefühl, manchmal je mehr er sich aufspielt und in so eine Jugendlichkeit zurückzukehren versucht, desto mehr ist derjenige nicht ganz in seinem Alter oder seiner Rolle oder seiner Position angekommen. Und das sagt der Typ, der mit dem Kapuzenpullover hier sitzt mit seinen 47 Jahren. Aber so ist das halt. Also ich glaube schon, dass es da oft einen Zusammenhang gibt zwischen wo bin ich jetzt gerade eigentlich an meinem Platz in der Gesellschaft und meines Lebens und dem, wie gebe ich mich eigentlich. Und wenn jemand zum Beispiel zu sehr darauf pocht, wie potent er doch eigentlich ist, in etwas fortgeschrittenerem Alter, ist das schon erstens manchmal ein bisschen peinlich und glaube ich noch ein relativ deutliches Zeichen für eine Krise.
Ist denn das mit dem Alter für Männer echt so ein großes Ding mit der 40? Und
ja, das habe ich auch gesagt,
immer so. Soll ich antworten?
Wie du möchtest. Ich werde nächstes Jahr 50 und ich finde, alt werden ist total humorlos. Ja. Also du fängst halt an, dass dir irgendwas wehtut, dass du nicht mehr so gut aus dem Bett kommst, dass du irgendwie Haare verlierst, keine Ahnung. Also das sind tatsächlich Sachen, die einen beschäftigen.
Mhm. Also, total.
Krankenwagen,
wenn die vorbeikommen, das ist total unangenehm.
Dann weiß man schon.
Weil man schon weiß, das ist eigentlich für einen selbst.
Das ist
schon nicht mehr lange hin. Nein, das ist tatsächlich, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, der Punkt ist nicht, wird man 40 oder 50, sondern bei mir war es zum Beispiel so, ich habe noch eine ziemlich kleine Tochter, die ist jetzt 8. Und als sie so 2, 3 war, bin ich mit ihr auf den Boden rumgerutscht und habe dann irgendwie Quatsch gemacht. Und jetzt langsam wird das aber komisch. Also ich habe tatsächlich mittlerweile in den letzten Jahren gemerkt, dass meine Knie das nicht mehr so wollen und dass ich nicht mehr so gut hochkomme hinterher wie vorher. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, jetzt...
Also eigentlich so kleinere Momente.
Ja, und dann sagt meine eigene Mutter, ja, du hast bei mir auch angefangen. Und heute kommt sie auf die Treppe hoch. Ich dann denke, so diese Art des Verfalls, die ist unangenehm. Und ich glaube, die sind permanente Zeichen, die man ja auch jeden Tag erlebt, des Verfalls. Und des wirklich langsam aus so einem bestimmten Alter herausfallens, im wahrsten Sinne. Und das ist etwas, was mich beschäftigt. Ob da nur eine 4 und eine 0 ist oder eine 5 und eine 0, das fände ich auch eher schwierig.
Aber es hat schon was im Alter zu tun, dass man irgendwann nicht mehr nur nach vorne guckt.
Ja.
Wenn du jung bist, denkst du ja, das liegt alles noch vor dir, du kannst auch noch was ganz anderes machen, du kannst auch noch mal auswandern und sonst wohin. Und ab einem bestimmten Alter, weißt du, die Hälfte deines Lebens ist, da kommst du nicht drum rum, ist jetzt einfach mal vorbei. Und dann fängst du an, mehr zurückzugucken. Glaub. Was habe ich denn bis jetzt gemacht? War das gut oder will ich das so weitermachen? Und du fängst mehr so an, zurückzugucken und nicht mehr nur nach vorne. Und das ist eigentlich eher unangenehm. Es macht ja mehr Spaß, nach vorne zu gucken und alles offen zu haben. Also wenn du noch gar nicht weißt, wohin die Reise geht.
Aber und du merkst halt, wenn du dich jetzt nochmal, das ist ja auch das Problem, was die Figuren in dem Roman zum Beispiel haben oder was mich generell an so Romanfiguren dann oft interessiert, wenn du jetzt nach vorne guckst, dann merkst du, du hast gar nicht mehr so viele Optionen, dich nochmal umzuentscheiden, weil die Welt ja dann irgendwann ab Mitte 40, 50 nicht mehr unbedingt auf dich wartet in deiner Neuerfindung, sondern du sagst dann halt, okay, jetzt habe ich den und den Weg eingeschlagen. Ich habe mich zum Beispiel verheiratet, so wie Rüdiger. Ich habe 2 Kinder in die Welt gesetzt. Ich bin Lehrer geworden. Ich stelle fest, jetzt, wo ich da mal drüber nachdenke, das war eine vollkommen falsche Idee. Und jetzt bin ich aber schon 40. Also 40 ist natürlich nur eine plakative Zahl, aber jetzt bin ich 40. Und was war und was wird sein? Und wenn man das nicht zusammenkriegt und wenn man beides eigentlich als negativ bewertet, dann hat man erstmal ein amtliches Problem. Und so geht es halt diesen beiden Protagonisten. So ging es auch meiner vorigen Romanfigur Sörensen, weil Sörensen hat Angst. Das ist einfach so eine generelle Spanne im Leben eines ganz normalen Menschen, die mich interessiert. Ja, also Leute, die ein ganz normales Leben, ein durchschnittliches, unauffälliges Leben führen und die plötzlich an einem Punkt stehen, das kann, glaube ich, bei jedem Menschen ganz abrupt gehen, wo sie sagen, alles bricht zusammen und ich weiß nicht mehr, was vorher war, war furchtbar, was jetzt ist, ist furchtbar und das, was kommen wird, ist keine Option. Und wie gehe ich damit dann um? Das ist das, was mich interessiert.
Ist das denn für Männer und Frauen unterschiedlich?
Ich bin ja nun mal keine Frau. Die Frage habe ich ehrlich gesagt schon mal gestellt bekommen. Ja. Und ich fühle mich da nicht so richtig befähigt, das zu beurteilen. Ich glaube aber, dass, das habe ich mir schon oft von Frauen in meinem Alter auch gehört, dass der schwerste Moment ist dieses Unsichtbarwerden der Frauen ab einem bestimmten Alter. Dass sie sozusagen in ein Alter kommen, wo ihnen von außen permanent bescheinigt wird, dass die Attraktivität zum Beispiel abnimmt. Mhm. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, ja, dass die dann irgendwie darüber in die Krise geraten, obwohl das ist gar nicht so äußerlich, wie es klingt, weil man dann plötzlich so vom Bildschirm verschwindet. Man fadet so aus.
Das ist ganz interessant. Ich habe meine Mutter und ihre beste Freundin waren früher Flugbegleiterinnen und die haben auch kürzlich eben darüber gesprochen, da wurde man ja immer, also früher ja eh noch viel mehr, angemacht und angesprochen und alles. Und ihre Freundin ist, das macht es auch heute noch, und die sagt, das ist so krass, die gucken gar nicht mehr, es passiert gar nichts mehr, ich komme überhaupt nicht damit klar. Und steht halt so für was, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, bei Männern jetzt eher weniger das Problem, weil sie vielleicht auch eh nicht so gewohnt sind, zumindest viele nicht. Beziehungsweise, weil Männer ja, wenn sie sich gut halten, manchmal auch vielleicht noch attraktiver werden im Laufe des Alters. Manche. Und das ist deswegen, glaube ich, ein Unterschied. Also das ist zumindest, könnte ich mir vorstellen, ohne mich in eine Frau wirklich reinfühlen zu können, dass das auch ein Punkt sein kann, an dem man plötzlich von der eigenen Veränderung und so von außen.
Ja, ich habe das überlegt bei der Figur der Silvia, die jetzt nicht da im Zentrum steht und es geht nicht um ihre Midlife oder sonst was Crisis, aber ich dachte mir, ist sie denn nicht vielleicht auch gerade in so einem Punkt oder schon seit 4 Jahren, solange es ja schon mit Florentin geht, an einem Punkt, wo sie sich halt auch denkt, oh Gott, wenn, dann muss ich nochmal jetzt irgendwie spüren, dass ich noch eine Frau bin, oder? Und das alles.
Ja. Das glaube ich schon, dass das so ist. Also ich glaube, dass Silvia vor einiger Zeit schon die Entscheidung getroffen hat, dass ihr jetziges Leben nicht funktioniert. Sie opfert aber nicht ihre Familie und die Familie für ihre beiden Kinder, sondern sie sucht sich ein Nebengleis, auf dem sie dann bestimmte Dinge nochmal versucht auszuleben. Leidenschaft, Zuneigung, Körperlichkeit, die sie in ihrer Ehe nie gehabt hat oder auch immer vermisst hat. Die Alternative wäre gewesen, sich in dem Moment zu trennen und zu sagen, ich fange komplett ein neues Leben an. Das hat sie sich aber nicht getraut, sondern geht dann eher auf diese Weise vor, was ich glaube, was sehr häufig passiert. Ja, also dass Paare an und für sich schon irgendwie auch zusammenbleiben wollen, aber bemerken, dass wesentliche Aspekte eben nicht mehr funktionieren und deshalb geht man halt eigene Wege.
Darum geht es ja auch im Buch, dass sozusagen Männer sich sozusagen, oder es gibt ja auch Zahlen dazu, dass Scheidungen häufiger von Frauen initiiert werden und dass Trennungen häufiger von Frauen ausgehen, auch wenn Männer die sind, die häufiger betrügen und solche Sachen. Und Männer flüchten sich dann aber halt in so eine Affäre oder in ein Hobby und in die Zinnfiguren-Bemalungssache. Sollten Männer oder vielleicht auch Frauen beide sich häufiger trennen, um wieder irgendwie in der zweiten Lebenshälfte nochmal glücklicher, die Chance auf ein glücklicheres Leben
zu haben? Das ist eine echt gute Frage. Also so welche Empfehlungen würde ich jetzt nicht unbedingt aussprechen wollen. Trennt euch bitte jetzt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel in der Generation meiner Eltern, da war das ja nun überhaupt nicht denkbar in der Regel, dass man sich trennt. Da war das klar, man heiratet und dann bleibt man auch im Optimalfall, und das wurde also sozusagen gesellschaftlich als Optimalfall bezeichnet, bleibt man dann sein Leben lang zusammen. Das führt aber, wie ich auch von vielen Beobachtungen auch aus nächster Nähe weiß, oft zu großem Unglück. Da bleibt man halt Jahrzehnte zusammen, wird irgendwann wortkarg oder redet gar nicht mehr miteinander und begegnet sich beim Frühstück. Und ansonsten führt man aber eigentlich ein isoliertes Leben nebeneinander her. Das wäre, glaube ich, noch weniger zu empfehlen. Ja, das Ideal, dass man wirklich sein Leben lang verliebt bleibt und miteinander arbeitet an einer Beziehung und am Leben, ob das so oft aufrechtzuerhalten ist, weiß ich nicht, gibt es bestimmt auch.
Ich denke mir das oft, wenn dann immer so Geschichten irgendwo sind, so dieses Ehepaar ist seit 94 Jahren verheiratet.
Oh, irre.
Dann denke ich mir immer, ob das aber sozusagen, wenn die Ehe jetzt beginnen würde, ob die das dann auch durchhalten würden, weil vielleicht ist es manchmal auch echt nur so ein Durchhalten.
Ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass man durchhält und dass man nicht bei der ersten Erschütterung sagt, ich gehe jetzt wieder. Das ist ja wieder das andere Extrem. Ja. Ne? Aber wenn jemand wirklich 94, also solche Fotos, von denen du gerade erzählst, und zwar genau 94 Jahre verheiratet war und dann händchenhaltend auf dem Foto sitzt, wie ein frisch verliebtes Ehepaar, da könnte ich heulen. Weil ich das natürlich, weil so eine romantische Idee von der Liebe, die habe ich zum Beispiel auch noch, die finde ich schon schön. Ja, also, das ist schon ideal. Ich weiß aber nicht, ob das, ich meine, Helmut Schmidt zum Beispiel war ja nun lange starker Raucher und ist sehr alt geworden, was aber trotzdem nicht dazu führen sollte zu sagen, raucht bitte jetzt alle, dann werdet ihr auch sehr alt.
Guter Ratschlag.
Ja.
Nach genau. der Trennung auch.
Genau.
Wo waren wir bei Trennungen?
Wir müssen das, glaube ich, kurz erklären. Genau, wir müssen kurz erklären, weil Bjarne ist nämlich, deswegen habe ich auch so viel geredet, Bjarne ist nämlich gerade rausgegangen, kommentarlos, weil er mal rausgehen musste. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, wo wir gerade waren.
Also ich war gerade auf der Toilette, weil ich habe wahnsinnig viel Ingwerwasser getrunken gegen meine Erkältung. Und das Wasser musste ich jetzt gerade mal wegbringen.
Vielen Dank für die.
Ja. Das erzeugt ja auch Bilder.
Das erzeugt die man. Die
das
man,
war genau. auch meine Absicht.
Ja. Was sagt ihr beide denn zu dem ewigen Vorwurf, dass Männer mehr lamentieren als Frauen, dass es ihnen schnell sehr schlecht geht, wenn sie zum Beispiel eine Erkältung haben?
Das ist ja was anderes. Wir haben ja eine Männergrippe. Die kannst du nicht vergleichen.
Außerdem geht es uns einfach schlecht. Ja. Das hat mit Lamentieren nichts zu tun. Das ist nur eine Feststellung. Sowas würde Frauen natürlich nicht passieren. Das stimmt. Ich glaube, Männer sind schon wehleidiger, oder?
Absolut.
Ja, zu Recht auch. Wir haben es ja auch schwer.
Ich wollte nochmal auf das Thema Alter zurückkommen, weil wir da auch schon eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht haben. Und habt ihr denn, als ihr jung wart, gewusst, dass ihr jung seid? Ich finde, das ist so ein Problem. Ich bin
zu jetzt, lange her, um das zu beantworten. Ja.
Man ist da so wenig dankbar dafür. Also ich bin jetzt über 30 schon. Und
das sieht man aber nicht.
Ja, das wollte ich hören. Und dann denke ich mir, krass, ich war überhaupt nicht dankbar dafür, als ich 23 war oder so. Dabei, wie schön ist es 23? Und man denkt immer, es geht so weit. Und man denkt immer, man ist so dumm. Also man weiß natürlich, dass man älter wird. Aber man, oder geht es euch auch so, dass man das gar nicht bemerkt hat, dass es vielleicht nicht so weitergeht, obwohl es natürlich sehr dumm ist, das sich nicht bewusst zu machen. Das versteht ihr, was ich meine?
Total, absolut. Und man denkt ja auch, man hat unerschöpflichere Ressourcen irgendwie. Also ich habe zum Beispiel sehr stark geraucht, 29 Jahre lang, weil ich nicht dachte, dass das mich irgendwie mal beeinträchtigen könnte. Und wenn man dann merkt, die Kondition wird schlechter, dann merkt man halt, warum tut man sich das eigentlich an? Warum ist man mit seinem jungen, gesunden Körper so schlecht umgegangen und hat den so ausgebeutet? Weil man irgendwie denkt, das geht ewig so weiter, natürlich. Aber es ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe von, keine Ahnung, Anfang 30 bis jetzt 49 keinen großen Unterschied. Also ich fühle mich jetzt nicht plötzlich älter als mit Anfang 30. Ich lebe auch nicht groß anders. Mhm. Da hat sich, bei dir natürlich, wenn man Kinder kriegt, dann ändert sich sowieso das Leben nochmal.
Ja, das kann
auch
man
auch
sagen.
In der Selbstwahrnehmung. Aber das war bei mir, da ich noch keine habe, bisher nicht der Fall. Und es ist irgendwie so, ich fühle mich jetzt nicht so alt, wie ich bin. Außer, wenn ich krank bin.
Und außer, wenn man dann mal in den Spiegel guckt.
Ja,
also das meine ich jetzt sogar ernst.
Du
machst das nicht, das ist schlau. Das ist, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe das selbe Phänomen, dass ich, glaube ich, so mit 33, 34, habe ich innerlich aufgehört zu altern. Und habe dann gedacht, so jetzt ändert sich ja nichts mehr. Und das Selbstbild, was man dann irgendwann von sich konserviert, das hat zum Beispiel meine Mutter hat mir das auch erzählt, dass sie das auch von sich kennt, das Selbstbild, was man von sich konserviert als der Sven oder jetzt der Bjarne, der man ist, das geht dann leider irgendwann auseinander mit der Realität. Und wenn man dann zufällig an so einem Spiegel vorbeikommt, dann so, was ist das denn? Also das ist ja gar nicht, der sieht ja alt aus und so. Das kenne ich schon auch. Und dieses, was du ansonsten eben sagtest, so dieses Jungsein bewusst genießen, habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, das ist aber die gleiche Ignoranz und die gleiche Arroganz, die einen auch in jungen Jahren zum Angriff sozusagen führt. Ja? Dass man dann mit der gleichen Energie, mit der man alles andere wegwirft, auch sich in den Job schmeißt und mit... Ich bin ja eigentlich Hörspielregisseur, neben dem ich schreibe. Und wenn ich jetzt heute gucke, mit was für einer Energie ich so mit Ende 20, Anfang 30 echt schlechte Hörspiele gemacht habe, einfach auch in dem Nichtwissen, wie es besser ginge, und gerade deswegen ganz gut mit Energie sozusagen aufgeladen. Da hat diese Energie mich da wirklich durchgetragen, und wenn ich das 10 Jahre später so versucht hätte, hätte ich gedacht, nee, so geht das nicht, so kann man das nicht machen, das ist falsch und so. Das ist einfach diese Grundignoranz von allen anderen Dingen, die man so als junger Mann hat, die hilft ja auch. Ja, also das, was das Alter betrifft, ist es negativ, aber die ist ja auch hilfreich manchmal.
Habt ihr denn schon mal solche Hauruck-Aktionen irgendwie gestartet, dass ihr euch dann plötzlich gemeint habt, im Fitnessstudio anmelden zu müssen oder sowas, weil man so diesem Altern so entgegenwirken wollte? Ein Porsche gekauft.
Ich habe mir Laufschuhe gekauft, weil ich dachte, ich muss mal was für mich tun. Und ich glaube, einmal habe ich es dann auch geschafft, damit loszulaufen, und war nach 200 Metern so erschöpft, dass ich gedacht habe, das hat ja auch keine Zukunft. Und dann habe ich die Schuhe wieder in den Schrank gestellt und seitdem stehen sie da. Und das ist natürlich frustrierend eigentlich, aber mehr war nicht.
Ich kann das aber nicht sagen. Ich habe so eine Hauruck-Aktion hatte ich bisher noch nicht. Also, dass ich so gedacht hätte, ich muss jetzt noch einmal, keine Ahnung, barfuß durch Peru wandern oder sowas. So habe ich eigentlich auch nicht so viele Gedanken.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Gibt es irgendwas, was ihr bereut, was ihr nicht gemacht habt? Oder
nicht barfuß durch Peru zu wandern. Ja.
Ich wollte wahnsinnig gerne tatsächlich, ich habe ja mal 2 Jahre in Kalifornien gelebt, und ich wollte wahnsinnig gerne so Wellen reiten, also surfen ohne Segel. Und das habe ich irgendwie nie wirklich gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinkriegen würde. Da muss man sich wahnsinnig schnell hochdrücken können. Und ich weiß nicht, ob ich dazu noch in der Lage bin. Aber das ist das Einzige, wo ich denke, ach schade, das hätte ich gerne mal ausprobiert.
Ich glaube schon, dass es noch geht. Ich habe kürzlich einen Roman gelesen, kennt ihr den, über George, den Neufundländer, der surfen kann. Der wohnt in Huntington Beach und sein Besitzer geht gerne surfen. Und Neufundländer können auch surfen. Der kann dann richtig auf dem Brett stehen und dort surfen. Deswegen denke ich mir, wenn George das...
Vergleichst du gerade ja, mit dem Neufundländer? Zu Recht.
Wenn der alte Hund das kann, dann kann der Mädel das auch machen. Ja, okay, ich nehme das mal als...
ich glaube, ich bin...
Das ist eine ganz schöne Geschichte.
Ja, klingt gut. Ich bereue, glaube ich, nur nicht mehr gereist zu sein. Sowohl in jungen Jahren bin ich sowieso eher ein bisschen ängstlich. Und dass ich mich da nicht, als ich noch die Energie dazu hatte und noch keine Tochter, dass ich mich da nicht dazu überwunden habe, einfach mal mehr in die Welt rauszugehen und zu gucken, das bereue ich.
Aber ansonsten, jetzt kannst du deine Tochter mitnehmen.
Ja, noch nicht, aber irgendwann, genau, ist die natürlich ein super Grund, um mal loszureisen. Ja, das stimmt.
Okay. Ich glaube, es ist soweit. Wir müssen diese nette kleine Runde auflösen. Gibt es irgendwas, was ihr Karel, unseren männlichen Zuhörern, noch sagen wollt zum Thema Krise im Leben, Dinge tun, bereuen?
Gib nicht auf.
Also Karl, um dich abzulenken von deiner Krise, kauf dir doch das Buch Mensch Rüdiger und lass dich einfach mal unterhalten von einem guten Schriftsteller.
Genau. Ja, ich war sehr unterhalten.
Ich war auch sehr unterhalten. Es ist auch gut durchgearbeitet worden. Wenn man
den das sehe ich. Das finde ich toll. Das freut mich. Ja, ich finde auch, Karl, das sollst du mir lesen. Lesen ist super gut. Und egal was, sogar was von mir. Und auf keinen Fall dich von Krisen bestimmen lassen, wenn es irgendwie geht. Halt durch.
Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.